Und weiter ging es, weiter nach Westen, hinein in Kälte und Ungewissheit. Hier unter freiem Himmel wanderte es sich leichter, und obwohl das Tal mit Steinen und Felsbrocken aller Größe übersät war, kamen sie gut voran. Schon bald war der Höhlenausgang hinter ihnen verschwunden, und mit ihm verblasste auch die Erinnerung an die überstandenen Torturen, bis nichts mehr blieb als die körperliche Erschöpfung und ein dumpfer Druck wie nach einem überstandenen Albtraum. Das Tal verflachte und der Fluss wurde wieder breiter und ruhiger, um schließlich jenseits des Tales zwischen zwei sanften Hügelkuppen zu verschwinden. Auf dem Kamm des Hügels angelangt, blieb Gorg stehen und wartete, bis ihn die anderen eingeholt hatten.
»Dort unten«, sagte er, »unter den Bäumen am Ufer scheint mir ein guter Lagerplatz zu sein.«
Kim nickte, ohne richtig hinzusehen. Seine Energie reichte gerade noch aus, um sich auf den Füßen zu halten.
»Nur noch ein kleines Stück«, sagte Gorg aufmunternd.
Kim seufzte. Er gab sich einen Ruck und wankte hinter dem Riesen her den Hang hinab und weiter bis zu dem Platz unter den Bäumen. Kelim ließ sich nahe am Ufer ins Gras sinken und schlief sofort ein. Auch Kim machte er sich im Schatten eines Baumes bequem.
»Wir sollten ein Floß bauen«, sagte Gorg. »Der Fluss strömt zwar nicht sehr schnell, aber ich bin es allmählich leid, zu Fuß zu gehen. Leihst du mir dein Schwert?«
Kim brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass die Frage an ihn gerichtet war. Er reichte Gorg die Waffe, setzte sich auf und sah zu, wie der Riese mit erstaunlicher Geschwindigkeit eine Anzahl junger Bäume fällte und die dünneren Äste und Zweige einfach abbrach. Dann überwältigte ihn die Müdigkeit. Kim ließ sich zurücksinken und streckte sich lang im Gras aus. Am Morgen erwachte Kim mit dem ersten Schimmer der Dämmerung, und obwohl er noch müde war, beschloss er aufzustehen. Die vage Erinnerung, dass irgendjemand von Wachen gesprochen hatte, stieg in ihm auf. Er drehte den Kopf und sah, wie der Riese an einem kleinen Feuer hockte und die Hände wärmend über die Flammen hielt. Plötzlich fiel Kim im Tal eine Bewegung auf. Gorg knurrte. Auf seinem Gesicht erschien ein gespannter Ausdruck. Auch er schien die Bewegung bemerkt zu haben. Zwischen den Felsen unten am Flussufer bewegten sich Reiter. Schwarze Reiter. Es waren nicht mehr so viele wie das letzte Mal, vielleicht 20, 30 Mann, aber selbst dieser Trupp reichte, um ihnen auf diesem ungeschützten Gelände den Garaus zu machen. Und an seiner Spitze, über die Entfernung doch deutlich zu erkennen, ritt eine riesenhafte, schwarz gepanzerte Gestalt. »Baron Kart«, murmelte Kim. Die Reiter waren sicher noch eine Stunde oder mehr entfernt, und auf dem felsigen Grund konnten sie ihr Tempo wohl kaum merklich steigern. Aber Kim war sich darüber im Klaren, dass ihr Vorsprung rasch zusammenschrumpfen würde, sobald die Reiter das Tal durchquert und die Hügelkette überwunden hatten. Selbst mit dem Floß würden sie kaum die Geschwindigkeit galoppierender Pferde erreichen können. »Umsonst«, murmelte er. »Es war alles umsonst. Rangariks Tod, der Tümpelkönig. Als allerletzte Rettung blieb zwar noch immer der wundertätige Umhang, Laurins Mantel, doch irgendetwas sagte ihm, dass die Zeit dafür noch nicht gekommen war. »Schick«, befahl Gorg. Seine Stimme bebte und sein Gesicht zeigte einen so wütenden Ausdruck, dass Kim unwillkürlich einen Schritt zurückwich. »Nichts war umsonst. Wir haben noch Zeit. Lauf und wecke die anderen. Ihr müsst sofort losfahren.« »Wir?« Kim verstand nicht gleich. »Wieso wir? Du, ich bleibe«, sagte Gorg entschlossen. »Ich werde sie aufhalten, so gut es geht.« »Du bist verrückt«, entfuhr es Kim. »Du weißt nicht, was du redest. Es wäre dein sicherer Tod, wenn du zurückbleibst.« Gorg lachte rau.
»Ach was, mein Kleiner, es sind nicht viele, und lasst mich zurück«, sagte jetzt Kelim. »Was willst du mit deiner Verletzung gegen die Schwarzen unternehmen?«, fragte Gorg.
Kelim lachte rau.
»Mag sein, dass ich nicht mehr der Alte bin, aber um Kart das Leben schwer zu machen, dazu reicht es noch allemal. Ich lasse nicht zu, dass du bleibst.«
»Mach dich nicht lächerlich. Ihr steigt jetzt auf das Floß und verschwindet. Wenn wir uns hier noch lange rumstreiten, erledigt sich die Sache von selbst. Dann haben sie uns nämlich alle.«
»Ich bleibe«, beharrte Kelim.
Gorgs Augen zogen sich zu schmalen Schlitzen zusammen.
»Ach!« Kelim richtete sich drohend auf die Hinterbeine auf. Zum ersten Mal seit langer Zeit kam Kim wieder zu Bewusstsein, wie groß und mächtig der Bär war.
Gorg trat beiseite, wartete, bis der Bär noch immer hoch aufgerichtet und beide Tatzen drohend vorgestreckt an ihm vorbei war, und schlug ihm dann mit aller Macht die Keule auf den Hinterkopf. Kelim fiel stocksteif vornüber und blieb wie ein gefällter Baum liegen. Privin schrie entsetzt auf. »Was hast du getan?«
»Das einzig Richtige«, antwortete Gorg, ohne den Steppenprinzen eines Blickes zu würdigen. »Dieser Narr hätte sich umgebracht, ohne zu überlegen.«
Er warf seine Keule ins Gras, hob ächzend den schweren Körper des Bären hoch und trug ihn zum Floß hinüber.
»Jetzt ihr«,
kehlte er ungeduldig, dem er Kelim auf den feuchten Stämmen abgeladen hatte.
»Beeilt euch!«
Kim, Ado und Privin traten hintereinander auf das Floß. Gorg griff nach dem Haltetau und riss es kurzerhand entzwei. Das Floß schwankte, stemmte sich gegen die Strömung und trieb langsam vom Ufer weg auf die Flussmitte zu. Kelim erwachte erst gegen Mittag. Er fieberte und redete wirr. Wunde an seiner Schulter hatte sich entzündet und begann einen üblen Geruch auszuströmen. Ado bemühte sich eine Weile darum, gab dann kopfschüttelnd auf und sah den Bären unglücklich an. »Tut mir leid, alter Bursche«, murmelte er, »ich kann dir nicht helfen.« »Er wird sterben, wenn ihm keine Hilfe zuteil wird.« Er sagte dies ruhig, und in seiner Stimme war keine Trauer und keine Bitterkeit. Trotzdem hatte Kim das Gefühl, als ob jedes Wort wie ein glühendes Messer in seine Brust stäche. »Sterben.« »War ihre Reise denn nur eine Reise in den Tod? Wartete auf jeden einzelnen von ihnen schließlich nichts als ein sinnloses Ende?« Vor seinem geistigen Auge zogen noch einmal die Stationen ihrer Reise vorbei. Zu Rangarik, der große, gutmütige, unbesiegbare Drache, hingemetzelt in einem grausamen Kampf, gestorben für ein Ziel, das sie vermutlich nie erreichen würden, ja, das es vielleicht nicht einmal gab. Dann der Tümpelkönig, dieser traurige alte Mann, der sich noch einmal gegen sein Schicksal aufgelehnt hatte, der sich nach Jahrzehnten der Unterdrückung endlich gegen seine Folterknechte stellte und dafür mit dem Leben bezahlte. Dann Gorg, der mächtige, liebenswerte Riese, der im Grunde nichts als ein zu groß geratener Junge war und Kim, ohne sich bis zu diesem Augenblick dessen bewusst gewesen zu sein, von allen am liebsten mochte. Auch Gorg war tot, Kim wusste es, gestorben, nur um ihnen ein paar Stunden Vorsprung zu verschaffen. Und jetzt Kelim? Lieber Himmel, waren sie denn alle nur mit ihm gekommen, um an seiner Seite zu sterben, vielleicht sogar an seiner Stelle? Kims Trauer machte für einen Moment jäh aufflammender Wut Platz. Fast wünschte er sich, dass Baron Karr sie weiterverfolgen würde, dass er ihm noch einmal gegenüberstehen könnte, ein einziges Mal noch, um ihm alles heimzuzahlen, was er ihm angetan hatte. Am späten Nachmittag tauchten die ersten Eisschollen aus dem Wasser auf, noch zerbrechlich und dünn wie Glas, aber drohende Vorboten dessen, was sie noch erwarten mochte. Frierend und halb betäubt vor Kälte rollten sie sich alle im Schutze Kelims zum Schlafen zusammen. Die Sonne versank, und das Floß trieb weiter auf dem breiten, ruhig strömenden Fluss entlang. Kim schlief bald ein, wachte aber immer wieder auf, wenn Eisschollen und große harte Brocken gegen das Floß stießen, und einmal schrammte etwas so machtvoll an der Unterseite der Stämme entlang, dass sie befürchteten, das Floß würde zerbrechen. Aber es hielt stand, und sie glitten weiter in Nacht und Ungewissheit hinein. Kim erwachte, als das Floß mit lautem Knirschen auf Grund lief. Er fuhr hoch, griff haltsuchend um sich und bekam etwas Kaltes, Hartes zu fassen. Rings um sie herum war Eis. Eis, das sich zu einer hohen, glitzernden Mauer quer über dem Fluss auftürmte, in spitzen Riffen durch die Wasseroberfläche brach und das Ufer in eine bizarre Landschaft verwandelte. »Endstation«, sagte Privin lakonisch. »Sieht so aus, als müssten wir von hier aus laufen. Mit dem Floß kommen wir jedenfalls nicht mehr weiter.« Kim atmete tief ein und ließ sich über den Rand des Floßes gleiten. Er sank bis zu den Oberschenkeln ins eisige Wasser ein. Die Kälte traf ihn so schmerzhaft, dass er aufschrie. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Unter Aufbietung aller Willenskraft taumelte er weiter, hielt sich mit der rechten an der Eisbarriere fest und wankte Ufer entgegen, jeder Schritt eine Qual. Aber er schaffte es, irgendwie. Und nach einer Weile erreichten auch die anderen das Ufer und ließen sich erschöpft und halb bewusstlos vor Kälte auf das Eis niedersinken.
»Weiter«, drängte Kelim, der das Floß als letzter verlassen hatte.
Ihr müsst unbedingt weiter. Wenn ihr einschlaft, erfriert ihr.«
Kim wälzte sich stöhnend auf die Seite. Kelim zerrte Kim grob auf die Füße, drehte ihn um und gab ihm einen Stoß in den Rücken, der Kim vorwärts taumeln ließ.
»Weiter«, befahl der Bärbär. »Ihr müsst weitergehen. Ihr dürft nicht liegen bleiben. Ihr müsst weiter, weiter.«
Die Landschaft war von eintönigem, konturlosem Wasser. Es gab nichts, keine Unebenheit, keinen Baum oder Strauch oder wenigstens einen Felsen, an dem der Blick sich hätte festhalten können. Der Horizont verschwamm im Nebel und nur manchmal glaubte Kim in den treibenden weißgrauen Schwaden die Umrisse eines riesigen, bizarren Gebäudes zu erkennen. Aber das Bild verschwand regelmäßig, bevor er sich wirklich darauf konzentrieren konnte. Plötzlich blieb Ado stehen und deutete in die Richtung, aus der sie gekommen war. Kim kniff die Augen zusammen, um über die gleißende Eisfläche zu schauen, und prallte entsetzt zurück. Eine Anzahl winziger schwarzer Punkte zeichnete sich auf dem Eis ab.
»Kommt schon«, drängte Kelim, »wir müssen fliehen!«
Ado schüttelte entschieden den Kopf. »Es ist zwecklos, Bär. Wir vergeuden nur unsere Kräfte. Es gibt nichts, wohin wir fliehen können.« Der junge Tümpelkönig hatte recht. Die eisige Einöde bot kein Versteck, nichts, wo sie sich hätten verbergen oder verschanzen können.
»Stimmt«, brummte er, »diesmal werden wir wohl